Reflektor Spezial. Jan und Kolja. Die 12 besten Tonsteine-Scherben-Songs.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 der Reflektor-Folge, die 12 besten Songs von Tonsteine Scherben. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann fangt ihr bitte am besten dort an. Und jetzt heißt es Hallihallo mit
Kolja Potkovic
und
Jan Müller.
Ja, wir haben schon die Plätze 12 bis 7 verhandelt in der ersten Folge und kommen jetzt zu den Top 6, das habe ich glaube ich noch nie gesagt, den ersten 6 Plätzen und steigen gleich ein bei Platz 6 mit dem Song Wenn die Nacht am tiefsten vom Album Wenn die Nacht am tiefsten von 1975. Wir haben ganz schön viel Stücke von Wenn die Nacht am tiefsten in unserer Liste.
Tatsächlich. Leute, die Tonsteinscherben nur als diese Politparolenband kennen, die lernen hier sehr viel von der anderen, mindestens genauso wichtigen Seite von Tonsteinscherben kennen, auf jeden Fall.
Und ich habe ja in der ersten Folge dir versprochen, weil du hier die ganze Zeit diese Antilopen-Scherben-Zitate droppst,
genau,
habe ich dir versprochen, dass auch ich mal mit einer Band Tonsteine-Scherben zitiert habe. Und zwar war das beim ersten Album meiner Band Das Bierbeben. Ich habe ja vorhin schon Julia Wilton erwähnt, mit der zusammen ich diese Band betreibe und mit ihr und damals war noch Thies Minter dabei und eine andere Sängerin, Jessica Drosten und Rasmus Engler und wir sind damals, das war ja noch so diese Elektro-Clash-Zeit, wir sind wahnsinnig viel mit dem Auto irgendwo nach Lausanne gefahren und so und da haben wir sehr viel Tonsteine Scherben gehört, wir alle haben das total abgefeiert, sogar Rasmus, der keine Neigung dazu hat, ist damit eingetaucht. Und so kam es, wir haben dann eben auch etwas zitiert und zwar gibt es ein Lied von uns, das heißt Tot sind wir noch lange nicht. Und da heißt es dann im Text auch, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist die Nacht am tiefsten. Ja. Weil auch in so einem kleinen Reflex, weil uns dieses Positive irgendwie damals nicht so gefallen hat. Aber natürlich waren wir große Freunde der Musik von Tonsteine Scherben. Und ich finde, wenn die Nacht am tiefsten, den Song finde ich ganz groß. Es ist eigentlich, wir haben ja aufgehört bei der ersten Folge mit Halt dich an deiner Liebe fest, mit diesen trostvollen Worten in den Song. Und bei Wenn die Nacht am tiefsten ist es eigentlich ganz ähnlich. Ich war oft am Ende fertig und allein. Alles, was ich gehört habe, war, lass es sein. So viel Kraft hast du nicht, so viel kannst du nicht geben. Geh den Weg, den alle gehen. Du hast nur ein Leben. Ja, das ist beeindruckend und beeindruckend ist für mich auch diese wahnsinnig tolle Wawa-Gitarre.
Ja, die haben wir mal gesampelt. Ich verrate jetzt nicht, auf welchem Song. Es ist ein frühes Release meiner Laufbahn. Man kann dieses Lied auch immer noch überall hören. Mehr möchte ich da lieber nicht zu sagen. Aber
weil dir eine Klage droht sonst.
Man weiß ja nie so genau.
Ja. Ich muss euch Hörerinnen und Hörern sagen, wenn ihr das Lied hören wollt und so richtig diese Power des Songs spüren wollt, dann verlinken wir hier einen tollen YouTube-Link, der Teil eines fast 5-stündigen Dokumentarfilms ist, einer Tournee von Tonsteine Scherben zusammen mit der Band Schröder Roadshow aus den Jahren 1983. Und es gibt diesen Ausschnitt, als Tonsteine Scherben im Hamburger Stadtpark auf der Freilichtbühne spielten. Und es ist wirklich total toll. Die Bühne ist voll mit so Jungpunks, die, ich würde mal sagen, auch Ambivalenzen gegenüber dieser Band haben. Manche finden es super, sie finden es irgendwie toll. Irgendwie waren da wohl keine Ordner, die da dafür gesorgt haben, dass da niemand die Bühne entert. Und manche Punks sagen auch, Scheiß Öko-Rock wird, glaube ich, gebrüllt und dann das übliche schneller, lauter, härter. Und es ist so toll zu sehen, wie, weil ich glaube, so die meisten Bands wären richtig genervt. Also wir wären, glaube ich, auch genervt, wenn da so viele Leute auf der Bühne rumlungern würden. Aber Rio Reiser ist so total lieb zu denen so. Der sagt, ach, es geht doch bitte mal runter, geht doch mal runter und lässt das aber alles so geschehen, dass da jeder mal was ins Mikrofon brüllen darf und
ja. Man merkt, dass der da auf jeden Fall auch Erfahrungen mit schon gesammelt hat, dass das Publikum sich einschaltet.
Und irgendwann stimmen sie halt den Song an, wenn die Nacht am tiefsten ist, so nachdem da schon so 5 Minuten Remi-Demi auf der Bühne ist. Und das hat so eine Kraft. So, ich finde, da erfährt man diesen Song, außer wenn man jetzt vielleicht live gehört hätte, am besten. Und ganz schön finde ich dann noch, wie das dann weitergeht. Irgendwann flüstert so ein Ordner dem Rio Reiser wohl zu, so die Leute müssen jetzt echt mal von der Bühne. Und dann geht er nochmal ins Mikrofon und sagt so, ey Leute, jetzt geht echt mal runter. Und sagt dann den Satz, den ich so toll finde, das ist eure Freizeit, unsere Arbeit. Und dann schafft er es wirklich, diese Punks auch da von der Bühne runterzubringen. Übrigens auch outfitmäßig interessant, wie der aussah, 83. Er trägt noch Schuhe, er trägt Nike-Turnschuhe.
Genau. Und Nike-Turnschuhe waren da, glaube ich, noch nicht so ein popkultureller Standard wie heutzutage, sondern das waren wirklich irgendwie so Turnschuhe, ja, Turnschuhe halt.
Aber ja.
Das wurde noch nicht so Hip-Hop-mäßig so zur Mode erkoren zu dem Zeitpunkt.
Aber ich komme ab vom Song. Was hast du zu dem Song noch zu sagen?
Also erstmal frage ich mich ja immer, warum heißt der Song eigentlich, wenn die Nacht am tiefsten? Also da fehlt das Ist. Das fällt einem auch schwer, über den Song zu reden und da immer dran zu denken. Die Platte und der Song heißt einfach nur, wenn die Nacht am tiefsten. Ist das, weil das so eine biblische Formulierung ist oder so?
Ich habe das immer so verstanden, ja.
Mhm. Der Song ist, das sind auch wieder diese Leitmotive von Rio Reiser in diesem Lied, ne? Das Land, das wir suchen, liegt in weiter Ferne. Ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Das ist ja auch wieder dieses Schritt für Schritt ins Paradies, ne? Das zieht sich durch sein Werk irgendwie. Und mir selbst war es phasenweise auch immer so ein bisschen zu hoffnungsvoll und optimistisch irgendwie. Ich habe tatsächlich auch das mal zitiert in einem Lied, das unveröffentlicht geblieben ist. Da habe ich mal gesagt, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am weitesten weg. Das war eher meine Ansicht.
Sehr sachlich, Kolja.
Ja, weil eigentlich ist ja der Tag, der kommt ja eher näher, wenn die Nacht nicht mehr so tief ist. Dieser Spruch, man liest öfter, das wäre ein Ho Chi Minh-Zitat, aber da gibt es auch jetzt keine Quelle zu, vielleicht ist das nur ein Mythos. Er hat es wohl geschrieben für einen Freund von ihm, der wegen einem Motorradunfall im Krankenhaus lag oder so. Da gibt es so eine Geschichte, dass das was damit zu tun hatte. Auch eins der Lieder, die schon ein paar Jahre alt waren. Also das ist ja bei Tonstein Scherben eh so. Die haben auch Songs für ihr erstes Album aufgenommen, die aber erst auf dem zweiten Album gelandet sind. Sowas wie Komm Schlaf bei mir oder so, weil das hat irgendwie nicht gepasst in diese kämpferische Platte. Bei Keine Macht für Niemand haben sie es dann schon zugelassen und offensichtlich ist, wenn die Nacht am tiefsten auch schon 1970 oder so entstanden.
Wusste ich zum Beispiel nicht, weil ich hätte jetzt nämlich gesagt, krass, man spürt, was für eine Last auf Rio Reiser lag, so dass er, für mich klingt das so, er muss dieser Heilsbringer sein, so ich finde, das kommt in vielen Texten durch und das muss eine große Anstrengung für ihn gewesen sein, so in dieser ganzen Szene, so dieser ganzen Sponti- und K-Gruppen, was damals eben da so in Berlin war, das, wenn ich das heute so lese, wie die auch da gelebt haben, immer waren völlig fremde Leute in der Wohnung und haben dann gesagt, ja, ich wohne jetzt hier auch und so, das klingt für mich sehr anstrengend, aber auch sehr konsequent, so. Also, und sowohl in Berlin in dieser WG als auch dann später in Friesenhagen. Ja, also, ich bin ganz froh, dann irgendwann mal Feierabend zu haben.
Absolut. Das ist auch witzig, dass die Bandbesetzung sich mit dieser Platte, wenn die Nacht am tiefsten, auch massiv erweitert hat. Man kennt das Cover, da sind sehr viele Leute drauf. Und ich habe mir auch die Platte nochmal angeguckt und im Booklet steht dann, wie das ja auch bei den Scherben üblich war, so ein Text, wo die so ein bisschen was sagen. Sehr interessant übrigens, mir wurde klar, woran mich Facebook- oder Instagram-Postings von Feine Sahne Fischfilet immer erinnern. An Tonsteine Scherben, die Art, wie die schreiben und wie die ihr Publikum ansprechen, ist sehr ähnlich. Das war für mich so eine Erkenntnis, die ich in der Vorbereitung hier hatte. Und ich habe
das ist eine sehr gute Beobachtung.
Ja, weil ich habe immer schon so, wenn Feine Sahne immer wieder, die machen ja auch gerne dann so Statements und so. Ich hatte immer das Gefühl, irgendworan erinnert mich das. Und als ich mir jetzt nochmal die Booklets angeguckt habe, wusste ich auf einmal, woran mich das erinnert. Es gibt den Satz hier.
Ja, die haben eine ähnliche Aufrichtigkeit, kann man
ja,
das
sagen? Ja, man kann da Parallelen finden. Mhm. Es gibt hier den Satz in dieser Platte 1975, wo sie schreiben, vor 2 Jahren waren wir noch 5 Leute. Du hast ja eben auch die Originalbesetzung aufgezählt. Ja. Vor 2 Jahren waren wir noch 5 Leute. Jetzt sind wir 16 Leute im Alter zwischen 13 und 33. Oh, das waren also Tonsteine Scherben 1975. Krass. Übrigens auch bei der Platte war Kai Sichtermann nicht dabei. Dein Bassistenkollege war nämlich zwischenzeitlich mal ein Jahr ausgestiegen. Und bei dieser Platte spielt ein gewisser Werner Götz, genannt Gino, den Bass.
Aha.
Und Kai Sichtermann ist danach aber wieder eingestiegen.
Weißt du übrigens, warum Funky K. Götzner, ich weiß jetzt nicht, weißt du, warum der Funky K. Götzner heißt?
Der hat Anschluss an eine Funkband gesucht, oder?
Der hat irgendwie so eine Anzeige irgendwo aufgehängt, während er schon bei Tonsteine Scherben spielte, dass er gerne in der Funkband spielen will. Und dieser Name Funk ist halt ein Witz, die haben sich darüber lustig gemacht.
Sehr gut.
Das finde ich schon ganz toll, weil man immer hier spricht von diesen heilsbringenden christlichen Texten. Aber Humor war da natürlich auch, wie sich es für eine Rockband gehört, viel im Spiel, glaube ich.
Ja, auch Rio Reisers Texte sind auch durchzogen von so einem feinen Humor, von einer Ironie. Also auch wenn der das immer sehr ernst meint und das so rüberbringt, dass man dem jedes Wort glaubt, merkt man auch, da ist auch ein gewisser Witz. Das ist ja auch, was ich eben gesagt habe, ein bisschen das, was mich dann an so diesen Paul Panzers Blues so ein bisschen stört, weil ich da halt diesen Humor so gar nicht entdecken kann. Es gibt auch die...
Ist halt ein anderer Humor.
Ja, okay. Es gibt auch hier eine Coverversion von Die Sterne. Die haben einige Songs von Tonstein Scherben gecovert und die ist ganz interessant, weil die ist mit Autotune. Also der Refrain von Wenn die Nacht am tiefsten wird von Frank Spielka tatsächlich so Hip-Hop-mäßig oder auch so Chair-mäßig mit Autotune gesungen. Das kann man sich auch mal reinziehen.
Die kenne ich tatsächlich nicht. Ich möchte noch anmerken, weißt du eigentlich, wo das aufgenommen wurde, lieber Kolja?
Verrate es mir bitte.
Du weißt es nicht. Jetzt habe ich endlich mal einen Wissensvorsprung. Nee, aber das fand ich, weil ich dachte, wo haben die das denn? Man geht ja so davon aus, dass das dann wie die erste Single, das erste Album irgendwo in Berlin. Nein, in Hamburg im Alster-Studio.
Mhm.
Da war ich leider nie. Das war sicher ein interessantes Studio, wo auch so viele Krautrock-Produktionen und so entstanden sind. Ich empfehle dir und allen Hörerinnen und Hörern, die tiefer einsteigen wollen, geht mal zu Discogs und klickt euch durch die Produktion des Alster-Studios.
Okay.
Platz 5.
Gerne. Platz 5, ein Song, den muss man, glaube ich, in so eine Liste packen, weil der so epochal ist und irgendwie auch für diese Band steht. Die Rede ist von Der Traum ist aus. Vom zweiten Album Keine Macht für Niemand. Ja, also es gibt diese Geschichte, die Rio Reiser auch gerne erzählt hat. Er ist eines Morgens aufgewacht und hat diesen Song so in einem Guss so zu Papier gebracht. Das musste irgendwie raus.
Er hat ihn geträumt, sagt er ja auch.
Er hat ihn sogar vorher geträumt. Ja.
Das erzählt Dirk auch oft. Ich glaube ihm das auch.
Ja.
Das passiert vielleicht.
Ich habe das auch schon erlebt, aber ich hatte dann immer eher die Erfahrung, wenn ich dann versuche, das, was mir im Traum noch so gigantisch vorkam, dann so im Wachzustand zu Papier zu bringen, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ist doch nicht so gut. Also da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, ist ein tolles Lied. Ist ein sehr langes Lied. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was diese blöden Flöten da sollen und so. Das ist jetzt musikalisch.
Wie blöde Flöten.
Ist jetzt nicht so ganz meine Tasse Tee.
Schlotterer ist das, oder? Der die Flöte spielt.
Ich gehe stark davon aus, dass Jörg Schlotterer, der übrigens in dieser Wohnung am Tempelhofer Ufer vorher mit Holger Mainz und anderen gelebt hat, bevor dann die Scherben da eingezogen
sind.
Was
sagst du zu dieser ganzen Nähe zum Terrorismus? Ich meine, bei dem Album, was wir eben sprachen, Wenn die Nacht am tiefsten, da sind ja auch im Artwork diese Entführungsbilder von Peter Lorenz drin. Ist das nicht auch kritisch zu betrachten?
Ja, das ist mit Sicherheit kritisch zu betrachten. Anfang der 70er war das ja alles auch sehr romantisierend und das war ja auch bevor die RAF jetzt da ihre ganz, ganz schlimmen Aktionen gemacht hat, da hatten die ja noch auch so einen relativ großen Rückhalt in der Linken und man hatte so gewisse Sympathien, die sind ja auch untergekommen bei irgendwelchen Lehrern und so, ne, und haben, also ich glaube, das war so in der Zeit, so später hatten die Scherben damit ja auch nichts mehr zu tun, aber diese West-Berliner Szene um 1970 rum, da hatte man eben zu tun mit irgendwelchen Leuten, die später in der Bewegung 2. Juni waren oder kannte die Leute von früher. Mich stört immer so ein bisschen, dass das auch heute so, ja, das findet man dann auch irgendwie zuträglich diesem revolutionären Mythos, was da so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, ist zum Beispiel Georg von Rauch. Wir haben jetzt den Rauchhaus-Song, so viel darf ich an dieser Stelle verraten, den haben wir nicht in der Liste, der wird nicht mehr kommen. Man kennt aber diesen...
Viele warten darauf bestimmt.
Viele warten vielleicht darauf. Genau.
Evergreen, ja.
Ist so, es gibt dieses Rauchhaus, benannt nach Georg von Rauch, der erschossen wurde von der Polizei 1971. der auch Bewegung 2. Juni war und der aber auch, da gibt es verschiedene Quellen zu, ein militanter Antisemit war. Es gibt von dem so Fantasien, schon 1970 hat er gesagt, man müsste 1972 bei der Olympiade, da müsste man direkt, wenn das losgeht und die Hymnen erklingen, müsste man da irgendwie schießen. Und das ist ja wirklich passiert. 1972 hat ja da ein palästinensisches Kommando diese schreckliche Attentat verübt, was von Ulrike Meinhof dann auch abgefeiert wurde. Georg von Rauch war ein Kumpel von Dieter Kunzelmann, der linke Antisemit dieser Zeit war, der erste Anschlag, der glücklicherweise missglückt ist, aus diesem Bewegung 2. Juni-Umfeld, die sich da noch nicht so genannt haben, die sich da noch Tupamaros West-Berlin genannt haben, war aufs jüdische Gemeindehaus 1969 am 9.11., Jahrestag der Pogromnacht, der Reichspogromnacht. Und das sind so Sachen, die muss man natürlich auch auf dem Schirm haben. Das war alles nicht so harmlos und romantisch, sondern dieser Georg von Rauch dürfte doch eher fragwürdige Gestalt gewesen sein.
Aber man muss auch der Gruppe Tonsteine Scherben zugutehalten, dass eigentlich in ihren Texten wenig von dem, was wir jetzt oder was du gerade so kritisch dargestellt hast, vorhanden ist. Nichts. Man würde vielleicht zu einigen, kommen wir später noch zu einigen Liedern, vielleicht sagen, ja, ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr parolenhaft, sehr verkürzt oder so. Aber im Allgemeinen gab es da, glaube ich, schon ein Gespür, was richtig und was falsch ist. Und diese Flucht aus diesem Milieu ist dann wahrscheinlich auch nicht ohne Grund geschehen.
Ja, also es gibt schon so auf den ersten beiden Platten so Sachen, über die ich dann gnädig hinweghören kann, weil ich, wie ich schon gesagt habe, Rio Reiser eh immer alles durchgehen lasse. Aber dieser ständige Bezug auf das Volk zum Beispiel, der mir immer so einen unangenehmen Beigeschmack beschert, der kommt natürlich auch bei Tonstein Scherben beispielsweise nicht aus, ohne die auf der anderen Seite die Feinde des Volkes. Die Volksfeinde. Und da kommt schon so eine antiimperialistisch geprägte, sehr einfache, dualistische Sicht auf das System und seine Schergen und so weiter zum Tragen, die tatsächlich bei Tonsteinscherben vergleichsweise harmlos und irgendwie so dem Zeitgeist verhaftet nur auftaucht, aber die ich trotzdem auf jeden Fall kritisch sehen würde. Stimmt aber, dass das in der Zeit wahrscheinlich einfach alle so gemacht haben. Da sind jetzt Tonsteinscherben weder eine Ausnahme noch haben die sich besonders hervorgetan. Später ist es dann aber angenehmerweise nicht mehr passiert.
Ja, ist auch hier in diesem Lied, der Traum ist aus. Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, doch nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst. Es ist unsere Zukunft, unser Land.
Da ist wieder der nationale Appell.
Gib und mir
hast du mehrfach auf dieser Platte. Es ist immer, geht's um unser Land, also die Revolution irgendwie nur in Deutschland oder was.
Es geht trotzdem, gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Es ist so, aber ich finde es bewegt mich trotzdem. Ja, ich kann nicht umhin. Und es ist auch schön, was mir bei der Traum ist aus so gut gefällt, ist, dass es halt so ex negativum gestartet wird. Das erinnert natürlich an das berühmte Werk von Sartre, das Spiel ist aus und so. Also Länge 9 Minuten 24 Sekunden und mir, ich liebe auch die Flöten, mir ist keine Sekunde langweilig dabei. Also
ja, ich mag das, mich kriegt das Lied ja auch. Der Text hat ja auch so eine Naivität, eigentlich so eine kindliche Naivität schon fast. Ne? Also dieses, alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer, es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Also wenn ich meine 6-jährige Tochter frage, wie die sich eine schöne Welt vorstellt, würde die es wahrscheinlich irgendwie auch so formulieren. Ne? Das ist ja so was ganz Ursprüngliches. Irgendwie hat das was Bewegendes. Ich kann mich drauf einlassen, aber ist mir eigentlich auch ein bisschen schon einer drüber so. Aber mit diesem 9-Minuten-Epos macht das Lied natürlich schon auch irgendwie was Spannendes auf.
Es ist ja interessant, Rio Reiser hat das ja später viel alleine am Klavier gespielt.
Toll, ja.
Tonsteine Scherben haben das beim Auftritt in der DDR, zu den Endzeiten der DDR gespielt, wo das Lied nochmal eine ganz andere Bedeutung erlangt hat. Mhm. Also
muss man der Korrektheit auch hinzusagen, er singt nicht nur, es ist unser Land, sondern er singt auch, dieses Land ist es nicht. Also dieses Land ist nicht das, wo dieser Traum Wirklichkeit ist. Und das hat natürlich bei diesem legendären Auftritt in der DDR eine ganz andere Aussage nochmal gehabt. Das hat das Publikum frenetisch mitgesungen, dieses Land Band ist es nicht. Ohne, dass mir jetzt klar ist, ob das eigentlich von Rio Reiser so intendiert war, ob dem das in dem Moment klar war, aber die Leute haben das auf jeden Fall ganz eindeutig so verstanden.
Toll, wenn Songs so ein Eigenleben entwickeln können. Wir kommen zu Platz 4. Ein Lied, das mir sehr am Herzen liegt, weil das hängt vielleicht mit meiner Punk-Sozialisation zusammen. Ich liebe das Negative oder die Beschreibung von Negativen und die Kraft, die da drin ist, mit kraftvoller Rockmusik. Wir kommen zu einem Lied vom Debütalbum von Tonsteine Scherben. Das Titellied vom Album Warum geht es mir so dreckig? Eben, warum geht es mir so dreckig? Das eigentlich so eine Hoffnungslosigkeit beschreibt. Ich zitiere mal, soll ich morgen abhauen und gehen, wohin ich will? Soll ich die Papiere holen und machen, was ich will? Soll ich mir einen Schuss machen und von allem nichts mehr sehen? Ich möchte endlich frei sein, aber wohin soll ich gehen? Also das finde ich so schön, dass das so am Anfang dieser Band steht und dann diese ganzen Utopien aufblühen. Dann wie siehst du das? Und die Frage, ist das nicht doch irgendwie Punk, dieser Song?
Naja, du hast ja eben gesagt, das wäre alles kein Punk. Ich habe ja die These schon längst hier vertreten, dass das, nennen wir es halt Proto-Punk. Es nimmt Punk irgendwie nicht nur auf musikalischer, sondern auch auf textlicher Ebene teilweise vorweg irgendwie. Aber wenn dann 9-minütige Songs mit Schlotterers Flöte ins Spiel kommen, dann weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht bin ich aber auch nicht Punk, weil ich so ein starres, dogmatisches Korsett unter Punk verstehe. Vielleicht ist es auch Punk, dass da eine Flöte ist. Mag auch sein. Ich finde das Lied auch super. Natürlich. Ich finde, man hätte genauso gut auch nehmen können, ich will nicht werden, was mein Alter ist. Das sind im Grunde, finde ich, die hervorstechenden Songs der ersten Platte. Macht kaputt, was euch kaputt macht, hatten wir schon. Wobei, da hatten wir ja die Single-Version. Warum geht es mir so dreckig? Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Ich persönlich liebe auch noch Alles verändert sich sehr.
Da wird schon dieses Utopische vom Keine Macht für niemand Album ist da schon drin, ne?
Genau. Und deine Frage war ja so ein bisschen, wie ich das sehe. Vor dieser Utopie kommt ja erstmal der Frust. Und in diesem Lied, Warum geht es mir so dreckig, kommen auch diese beiden Grundmotive, die sich durch diese frühen Scherben-Songs ziehen, absolut zur Geltung. Das eine ist dieser Konflikt mit dem Chef und kein Bock auf Arbeiten gehen, was natürlich im Paul Panzers Blues auch das Hauptthema ist. Das ist ja auch dieses 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, freundlich sein, den Chef grüßen, nicht sagen, was ich denke, nicht denken, was ich sage. Ich möchte am liebsten tot sein und von allem nichts mehr sehen. Das ist also, Arbeit ist scheiße, ganz im Sinne der APPD. Und dann aber auch ganz wichtig, das Verhältnis zu den eigenen Eltern und speziell dem Vater. Also am deutlichsten würde es in dem Song Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Aber auch in dem Lied Wir müssen hier raus, über das wir vielleicht ja auch noch reden werden, da gibt es ja auch dieses so, mein Alter sagt, die Welt wird sich nicht ändern und so. Und hier ist es nur am Rande, aber hier beschreibt er das auch, wie er nach der Arbeit nach Hause kommt und erstmal so, wie heißt es da? Guten Abend, Alter, ein Abend, Alter, Abendessen.
Das
so,
ist
ne?
toll.
Also das ist ja auch, man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, wie jung die waren. Ne? Rio Reiser ist Jahrgang 50, das heißt zur ersten Platte, die ist 71 erschienen. Die Songs sind wahrscheinlich, das sind ja auch alles Songs, die teilweise noch aus diesen Theatergruppen kommen.
Stück Warum geht es mir so dreckig, sicher auch, oder?
Ja, genau. Und das, vielleicht ist es ja sogar schon 69 oder so entstanden. Der war da vielleicht 19 oder 20 oder so. Deswegen geht's da auch einfach um sowas, so Teenager-Zeug, so, ne, irgendwie mit den Eltern und so. Und ich glaube, das ist dann erstmal so diese Grundproblematik. Ich muss zur Arbeit gehen, ich habe einen Konflikt mit meinem Vater und Schuld ist irgendwie dieses Unterdrückersystem. Und als Konsequenz daraus kommt dann die christlich geprägte utopistische Verheißung des Paradieses.
Aber sag mal, dieses Warum geht es mir so dreckig? Das ist ja, dann ist man ja auch bei der Authentizität. Das ist ja so aus der Sicht eines Lehrlings, würde ich sagen, geschildert. Aber ich glaube, weder Lanrue noch Rio Reiser sind doch jemals einer Lohnarbeit nachgegangen, oder doch? Mhm. Weißt du da was? Ich weiß das gar nicht.
Ich glaube, du hast recht. Die haben sich aber auf jeden Fall abgegrenzt von den Studenten und den Intellektuellen. Das war ja ein wichtiger Punkt bei den frühen Scherben. Die haben ja gesagt, die beziehen sich auf die Lehrlinge, auf die Arbeiter. Die Abspaltung von diesem, Hoffmann-Comic-Theater, diese Abspaltung Rote Steine, wo auch Teile der Scherben waren und wo schon die ersten Songs entstanden sind für so Theaterstücke, das war so ein Lehrlingstheater. Das war ja damals ein großes Thema. Also auch Bader und Enslin Berlin. Die haben jetzt nicht mit Lehrlingen, aber auch so mit so Heimkindern Projekte gemacht. Und es ging ja darum, so diese verlorenen, ausgestoßenen.
Es ging ums Agitieren.
Zu suchen. Ja, ja, genau. Und die waren diese Lieder gedacht.
Es war auch so eine Mode der Zeit. Ich finde, das sehe ich dann auch schon wieder so ein bisschen kritisch. Es gibt ein ganz tolles, ganz tollen kurzen Ausschnitt aus dem Interview mit Fassbinder. Du weißt ja, ich bin ja so ein Fassbinder-Film. Ja. Das verlinke ich ja auch in den Shownotes. Fassbinder und die Ameisen heißt das. Da wird er von so einem zeitgeistigen Journalisten befragt, warum denn sein aktueller Film nichts mit der Arbeiterschaft zu tun hat. Und das ist ganz toll, wie er darauf reagiert. Mhm. Ja, so viel dazu. Oh Gott, ich muss die Shownotes raussuchen. Ich werde das aber machen. Ich verspreche es euch.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Tonsteinscherben waren ja auch Vorläufer und Blaupause für Indie-Labels, für
ganz wichtiger Punkt, ja.
David Volksmund-Produktion.
Da hat man wieder das Volk.
Genau, auch da ist das Volk.
War eine der ersten unabhängigen Independent-Plattenfirmen überhaupt, glaube ich so. Mhm. Ich glaube, es gab vorher auch schon kleine Plattenfirmen und ich hatte ja mit Thees in der AC/DC-Folge drüber gesprochen, selbst eine Plattenfirma wie Atlantic, wo dann AC/DC und der Vertrag waren, waren mal eine unabhängige Plattenfirma. Ist diese komische Aufteilung in Majors und Nicht-Majors ist ja eh irgendwie was schwierig zu rechtfertigen eigentlich. Aber die haben wirklich eben nicht unterschrieben wie andere Bands bei einer Firma, sondern haben das ganz alleine auf die Beine gestellt und auch sogar selber hergestellt.
Darauf wollte ich hinaus.
Genau. Die übernehmen mal bitte, ja.
Die haben wirklich alles selbst gemacht. Die haben auch den Vertrieb selbst gemacht. Die haben selbst diese Platten in den Einzelhandel gefahren. Ne? Also dann war irgendwie das Thema, dass Gerd Möbius, der Bruder von Rio Reiser, der hat, was damals Anfang der 70er auch verbreitet war, der hat Raubdrucke gemacht. So Bücher mit linker Literatur und so weiter. Selbst zu Hause als Raubdrucke gemacht und die wurden dann verkauft.
Was halten wir davon als Urheber?
Finden wir gut.
Und ich nicht.
Und das war eh schon so der Kontext, in dem das stattfand. Und dann haben die gesagt, na gut, aber wenn wir jetzt unsere eigene Plattenfirma sind, dann machen wir auch die Platten selbst. Um Geld zu sparen, haben die zum Beispiel die Etiketten der Platten selber gestempelt, um da ein paar Pfennig zu sparen, dass das im Presswerk gemacht wird. Also mindestens bei den ersten beiden Platten war das so, dass die diese Covers, die ja auch immer so beachtlich waren, was übrigens, kleine Nebeninformation damit zu tun hatte, dass der Vater der Möbius-Brüder ein Verpackungsingenieur war. Der hat das erfunden, dass das so obskure Pappverpackungen waren, die sich auch in den 90ern noch bei CD-Veröffentlichungen finden, so bei so Rio Reiser CDs auch. Ne?
Der Vater?
Ja, das war sein Job, der hat Siehst Verpackungen also, entworfen.
Das dann kann ja so, ich will nicht werden, was mein Alter ist, auch nicht so authentisch gewesen
sein. Ja, da hast du absolut
ist
recht.
Ist bei mir zum Beispiel, ich habe meinen Vater so geärgert mit diesem Lied, in welchem ich wahrscheinlich ganz viele, und das tut mir so im Nachhinein echt leid, weil mein Vater war nicht so ein stumpfsinniger Typ, wie die Person, die in im Lied dargestellt wird, aber es ist natürlich ein Lied sehr gut, um Väter zu ärgern. Ne?
Ist es absolut. Also hier
hast du das auch? Konntest du deinen Vater auch ärgern mit diesem Lied?
Nein, aber ich weiß, dass mein Vater seinen Vater geärgert hat und das hat er mir erzählt. Das hat auch meine Mutter bestätigt. Die haben genau diesen Song laut bei sich zu Hause abgespielt, um ein Statement zu machen. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, die haben dann die Cover wirklich da selbst zusammengetackert und dann später zum Vertrieb gefahren, und das findet man auch in der Autobiografie von Rio Reiser, dass er halt erzählt, ja, die waren da in dieser WG da am Tempelhofer Ufer, und wie du auch eben meintest, da waren immer irgendwelche Leute so, und jeder, der da war, der musste anpacken. Also die haben da kollektiv diese Platten zusammengetackert, und eine dieser Personen, die damals diese ersten Scherbenplatten zusammengetackert hat, war Wölli, der spätere Drummer der Toten Hosen. Das hat der später gerne erzählt. Der hat sich Anfang der 70er, da war ein bisschen älter als die anderen Toten Hosen, hat sich in diesem Umfeld rumgetrieben, und es müssen da auch Schallplatten existieren irgendwo da draußen, die Wölli selbst zusammengetackert hat.
Die Verbindungen sind eh irre, auch so zu späteren Generationen, auch zu Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Ich frage mich eigentlich, gibt es auch die Bands, die das wirklich vielleicht sogar ganz offen ablehnen?
Was ablehnen?
Die Tonsteine Scherben, die Ästhetik von Tonsteine Scherben.
Mit Sicherheit gibt's die irgendwo.
Also Leute, die wir gut finden. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, Man müsste mal Andreas Dorau oder Carsten Friedrichs fragen, was sie davon halten.
Man könnte auch Peter Hein mal fragen.
Ah ja, okay.
Wir können natürlich hier nicht über dieses Lied reden, ohne dass ich wieder ein Zitat anbringe oder zumindest darauf hinweise. Auch, warum geht es mir so dreckig, wird zitiert im Antilopengang-Song »Wie wir leben«.
Das klingt aber schon nach einer gewissen Obsession, oder?
Ja, es ist eine Obsession. Aber es ist nicht, das ist kein bewusster Vorgang, dass wir uns vornehmen, das zu machen, sondern das ist so tief in unser aller Kopf jetzt von der Antilopengang, das ist eine dieser Bands, die haben wir alle irgendwie mit Löffeln gefressen. Und wenn du einen Text schreibst und das passt gerade, dir fällt das ein. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass, wie eben schon gesagt, diese ganzen Slogans und Textzeilen so, die schwirren so im Kollektivbewusstsein rum irgendwie. Das fällt einem dann einfach ein.
Ich glaube, für meine Band, Tokotronic, spielt das gar keine Rolle.
Ja? Bist du der einzige Scherben-Enthusiast bei euch?
Also Rick darfst du sowieso nicht fragen, weil...
Der ist eher MC5-Fan.
Das findet er, glaube ich, gut, ja. Er hatte nicht so viel Berührung zu deutschsprachiger Musik, abgesehen von Tokotronic. Arne, Jein, Dirk hat da nichts gegen, aber es hat sich nie damit beschäftigt, glaube ich.
Okay.
Ja. So, wir kommen jetzt zu den Top 3.
Ja. Jetzt wird's spannend.
Ja. Kolja, bitte sage Platz 3 an.
Ja, Platz 3 hätten wahrscheinlich sehr viele Leute auch auf Platz 1 gewählt. Es ist wahrscheinlich der bekannteste Song von Tonsteine Scherben und die Rede ist von Keine Macht für niemand. Ich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste bei diesen linksradikalen, antikapitalistischen Kampfhymnen, ich würde vielleicht sogar Der Kampf geht weiter oder Die letzte Schlacht gewinnen wir bevorzugen. Obwohl ich Keine Macht für niemand natürlich auch toll finde. Rein musikalisch auch ein unglaublich guter Rocksong. Finde ich auch fernab des Textes phänomenal. Und es ist wieder dieser Slogan. Keine Macht für niemand. Rio Reiser hat den offensichtlich aus so einem Anarcho-Kiffer-Heft, das interessanterweise Germania hieß und in dieser undogmatischen Linken kursierte. Der meint so, der hat das da irgendwo gelesen und zu dem Mythos um diesen Song gehört auch eine Geschichte, die auch Rio Reiser gerne erzählt hat. Das war tatsächlich, da kommen wir wieder zu dem Thema, eine Art Auftragsarbeit für die entstehende linksterroristische Szene. Konkret für Leute, Anne Reiche, Freundin von Rio Reiser, die dann später Bewegung 2. Juni gemacht haben. Also diese Anne Reiche muss wohl gesagt haben, so hat es Rio erzählt, der soll doch mal so eine Hymne für den bewaffneten Kampf schreiben, die Wirkung hat, das ist ein Zitat von Rio Reiser, die Wirkung hat, dass die Hörer schreiend hinaus aus den Hütten auf die Straßen rennen, um den Sturm auf die Paläste zu wagen.
Was für ein Pathos.
Ja, und dazu gehört aber auch, dass jetzt die Kommandoebene der RAF jetzt wiederum, auch so hat Rio Reiser das in seinem Buch gesagt, die hat gesagt, das Lied sei politischer Blödsinn und für den antiimperialistischen Kampf unbrauchbar. Und es gibt einen tollen Auftritt von Rio Reiser in der NDR-Talkshow 1995, wo er auch nochmal darauf hinweist, also Andreas Bader hätte gesagt, das Lied sei vollkommener Schmarrn. Also hat dann zumindest für die RAF nicht ganz funktioniert. Aber der Wille war da. Also Tonsteinscherben haben das schon auch gemacht. Wie ich eben gesagt habe, dass diese Militanzdebatten, bewaffneter Kampf, das war kein isoliertes kleines Phänomen, sondern das wurde auch von Leuten wie Rudi Dutschke um den Übergang von 60er zu 70er Jahren, das wurde offen diskutiert, so inwiefern man jetzt die Waffen in die Hand nehmen sollte. So.
Ich finde aus heutiger Sicht, finde das krass, wie so dieser... Das war ja eigentlich die Generation, die mit den Vätern brechen wollte, aber wie viel Gewalt noch in den Köpfen war. Ja, aber das Lied Keine Macht für niemand finde ich trotzdem toll, weil eben aus diesem Auftrag, diesen, wie ich finde, zweifelhaften Auftrag, was Schönes entstanden ist. Ja. Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Das erstmal so, um das Statement zu setzen. Mhm. Und dann wird es bei der zweiten Stelle, die ich zitieren möchte, schon so schön. Komm rüber, Bruder, reih dich ein. Komm rüber, Schwester, du bist nicht allein. Komm rüber, Mutter, wir sind auf deiner Seite. Komm rüber, Alter, wir wollen das Gleiche. Das ist so eine schöne Versöhnung mit diesem Song Ich will nicht werden, den wir eben angesprochen haben. Und witzig wird es für mich dann bei Stelle 3. in Augsburg, in München, Frankfurt, Saarbrücken, es sind überall dieselben, die uns unterdrücken. Und mir fällt das so wahnsinnig schwer. Ich meine, du warst ja bestimmt auch schon in Saarbrücken, in der Garage oder wie heißt das Ding, wo man da immer spielt. Mir fällt das so wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, wie in Saarbrücken jemand unterdrückt wird. Und außerdem haben wir in Deutschland das Prinzip des Föderalismus, also es sind ja nicht überall dieselben. Naja.
Ja. Er sagt später auch, kann ich auch noch einschränkend hinzufügen, weil mich ja immer dieser nationale Bezug nervt. Er sagt ja auch in jeder Stadt und in jedem Land. Also es ist.
Das ist dann ja gut für dich, oder?
Ja, das schwingt dann, irgendwie ist der Kampf um Befreiung dann doch auch wieder international, aber es eben entsprechend auch in Saarbrücken. Ja, und die RAF, die war halt auch in Deutschland tätig. Zu dem Thema kann man vielleicht sagen, ich habe mal geguckt, wann die Songs wohl entstanden sind. Offensichtlich wurde der Großteil der Aufnahmen zu dem Keine Macht für Niemand Album im April 72 gemacht. Das bedeutet auch, ein Monat vor der sogenannten Mai-Offensive der RAF, wo die zum ersten Mal abseits von Banküberfällen großflächig in Erscheinung getreten sind und Anschläge gemacht haben. Danach wurde ja auch die ganze Führungsriege verhaftet. Sprich, diese Auftragsarbeiten, dieser Song ist entstanden zum Zeitpunkt, wo die RAF eigentlich nur Banken überfallen hat und gesagt hat, wir wollen eine Revolution machen, noch keiner so genau wusste, was das dann eigentlich bedeuten wird. Und da hat sich Rio Reiser es vielleicht auch romantischer vorgestellt, als es dann am Ende war. Nichtsdestotrotz war der Platte, Keine Macht für Niemand, ja auch die Steinschleuder, die berühmte Zwille beigelegt. Das kennt man heute ja noch, gerade ich kenne das aus dem Rap-Business, dass man irgendwelche Gimmicks in so Deluxe-Boxen tut.
Die haben damit angefangen.
Die haben damit angefangen und die haben eine Steinschleuder da reingetan. Es ist ja auch irgend so eine Geschichte, dass dann wieder irgendwelche von diesen Lehrlingskindern oder Trebekindern aus dieser WG am T-Ufer so mit der Steinschleuder so aufs gegenüberliegende Haus geschossen haben und dann ist da irgendwie die Scheibe zu Bruch gegangen und dann kam da ein großer Polizeieinsatz und so.
Ich habe diese Ausgabe nicht von der Platte, ich habe da so eine spätere konventionelle Nachpressung, aber das war so ein Kinderspielzeug Steinschleuder. Das waren nicht diese Dinger, ich kenne das ja noch aus den 80er Jahren, wo die Autonomen diese Steinschleuder hatten mit so einer Schulterstütze und dann wirklich da mit so Flipperautomat, Bleidings, Stahlkugeln, dann wirklich sehr, das kann eine gefährliche Waffe sein. So eine war es nicht bei Tonsteinschleuder, sondern es war ein Gag.
Ne? Plastikspielzeug wird es gewesen sein. Drei Hard Facts noch. Drummer bei dem Song und dem Album wiederum war, weil der Wolfgang Seidel, der später auch ein Buch geschrieben hat über die Scherben und der auch tatsächlich heute noch sehr erfrischende kritische Analysen über die Tonsteinscherben immer wieder zum Besten gibt, der war nur bei der ersten Platte dabei und bevor die Funky als langjährigen Drummer hatten, da haben die da Verschiedenes ausprobiert und Drummer bei dieser Platte war ein 16-jähriger Schlagzeuger namens Olaf Litzau, der nur kurz dabei war. Das war Hard Fact 1. Hard Fact 2 ist, die Toten Hosen haben das Lied Keine Macht für Niemand gecovert.
Aber ganz kurz, der war nur kurz dabei, weil seine Eltern ihn dann verboten haben, mit auf Tour zu gehen.
Muss man auch noch dazu sagen.
Ja, Entschuldigung.
Die Toten Hosen haben dieses Lied gecovert, Keine Macht für Niemand.
Ja, was haben die nicht gecovert, muss man fragen.
In bester Hosentradition immer das bekannteste Lied der Band nehmen, ohne jegliche Berührungsängste und es einfach 1:1 nachspielen. Das haben die Toten Hosen natürlich auch hier gemacht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass beispielsweise Tokotronic einen Scherbensong covern müssten, dann würdet ihr ja mit Sicherheit keinen der Gassenhauer nehmen. Mir läge das auch nicht nahe. Man würde eher irgendwas nehmen, eine B-Seite oder so einen Albumsong, den nicht so viele kennen. Aber die Hosen, die nehmen Keine Macht für Niemand. Überhaupt kein Problem. Ne? Und dritter Hard Fact, die Antilopengang hat dieses Lied zitiert in dem zweifelhaften Stück Pizza, wo es tragischerweise heißt, in jeder Stadt und jedem Land schreibt die Parole an jede Wand. Viva La Margherita, hoch die Calzone, Feuer und Flamme dem Holzkohleofen. Ja.
Naja.
Was soll man machen?
Ihr wart jung, ne?
Ich verschweige hier nichts.
Wir haben ja noch zwei Plätze vor uns, aber ich verrate trotzdem, das ist der einzige von diesen fröhlichen Gassenhauern, von diesen fröhlichen Politgassenhauer, der es unsere Liste geschafft hat. Bei uns ist kein Die letzte Schlacht gewinnen wir, nicht der Rauchers-Song. Ich mag Allein machen sie dich ein, sehr gern, aber auch das hat es nicht geschafft.
Mensch Meier.
Genau. Es sind alles gute Lieder, aber wir möchten hier in diesem Podcast auch zum Ausdruck bringen, dass Tonsteine Scherben nicht nur so eine Politrockband waren. Das ist ein Teil von ihnen, deshalb ist Keine Macht für Niemand hier auf Platz 3. Aber diese Band war mehr. Und ich habe das ja schon mal erwähnt bei Reflektor. Ich war als Teenager viel auf Demos, Mitte der 80er Jahre. Und da lief eigentlich von diesem Lautsprecherwagen, es lief immer Tonsteine Scherben und immer die Lieder, vor allen Dingen von diesem zweiten Album. Deshalb habe ich so ein bisschen so eine Allergie dagegen, auch das zu viel zu hören, weil ich fand das auch so wahnsinnig fantasielos, wenn eine Kultur mal so in der sich auf die Vergangenheit nur beruft. Gibt es denn keine aktuelle Musik, dachte ich mir damals. Und ich weiß noch, manchmal lief Slime natürlich auch in Hamburg, war auch schon alte Musik damals. Einmal lief Polizisten von Extra Breit, das hat mich sehr gefreut, dass so auf einer Demo lang zu gehen und dann läuft dieses Lied und schallt da so durch die Mönckebergstraße.
Eines Tages machen wir eine Extra Breit-Folge.
Oh ja. Magst du die auch?
Ja.
Ah, endlich habe ich jemanden gefunden.
Ja.
Gut, anderes Thema. Aber genau, wir möchten das zum Ausdruck bringen. Natürlich respektieren wir das alles als große Leistung, diese Lieder. Aber bitte versteht es so, keine Macht für niemand steht stellvertretend und für uns als das relevanteste Lied von diesen Polit-Schlagern.
Nicht verschweigen muss man vielleicht die etwas deprimierende Randnotiz, dass diese Songs, diese Polit-Lieder nicht nur auf linken Demos liefen, sondern irgendwann in den 90er Jahren tatsächlich auch auf NPD-Demos. Und das könnte damit zu tun haben, dass da eben immer dieses Unser Land und das Volk und all diese Sachen, die ich hier schon kritisiert habe, dass die tatsächlich auch möglicherweise wahrscheinlich mit einem gewissen Kalkül, aber trotzdem von Nazis so rezipiert werden konnten, dass sie die auf ihren eigenen Demos gespielt haben.
Okay, das ist ein guter Punkt auf der einen
passiert,
Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sowieso, was diese bösartigen Menschen sich in schamloser Weise alles angeeignet haben. Was soll man dagegen tun? Ne? Zu den Nazis noch eine Sache.
Ja, gerne.
Ich komme hier eine Menge Links in die Shownotes für alle, die tiefer einsteigen wollen. Es gibt, finde ich, ein beeindruckendes Dokument einer Fernsehsendung aus dem Jahr 1992.
Au ja.
Da diskutiert Rio Reiser mit der Band Störkraft, einer Rechtsrockband. Rechtsrock ist eine Nazi-Band, kann man so sagen? Ja, im Fernsehen. Und es gibt ja viele Diskussionen, soll man mit Nazis reden oder nicht? Ich würde eigentlich immer sagen, irgendwo ist mal ein Punkt, wo es einfach keinen Sinn mehr ergibt. Aber, und auch das hat mich so beeindruckt an Rio Reiser, wie der das einfach völlig unvoreingenommen tut. Es ist lang her, dass ich das gesehen habe, aber mir ist dieser Satz im Kopf geblieben, wo er zu diesen Leuten von Störkraft sagt, ihr reitet auf den Tiger. So, also den quasi, selbst den noch guten Willen unterstellt. So, das erinnert mich so ein bisschen, wie heißt der Dichter, Erich Fried, der sich mit Kühn mal unterhalten hat, mich mit dem Neonazi Michael Kühn. Und ich finde so, Rio Reiser gelingt das wirklich, mit diesen Menschen zu reden. Also da habe ich so gedacht, Hut ab.
Echt? Ich habe es auch lange nicht gesehen, aber ich habe es anders in Erinnerung. Ja? Ich habe so in Erinnerung...
Das ist natürlich eine krawallige Sendung, Privatfernsehen, aber...
Da ist auch dieser Thorsten Lemmer, damaliger Manager von Störkraft, der heute Bezirkspolitik in Düsseldorf macht. Der war irgendwann dann in der FDP und so weiter.
Interessant
und,
sind übrigens die Jackets, die diese Nazis tragen. Du hast es anders. Ich habe so eine Erinnerung, ich dachte, wow. Nee, ich dachte wirklich.
Ich müsste es nochmal nachschauen, aber ich weiß, dass ich es, als ich es gesehen habe, unangenehm fand und nicht das Gefühl hatte, dass Rio Reiser sich dann gefallen tut und dass der... Also, dass ich der Meinung bin, man sollte so eine Diskussion nicht führen, sei mal vorangestellt. Aber ich fand auch nicht, dass der das sonderlich gut gemacht hat. Kann dir aber, was zu lange her ich es gesehen habe, ich kann dir nicht mehr genau sagen, woran ich es festmache.
Mich hat das nachhaltig beeindruckt, weil ich sonst immer denke, das hat doch keinen Sinn, wenn in irgendeiner Talkshow irgend so ein, jetzt heutzutage so ein AfD-Extremist sitzt, der dann nur rumkrawallt, dann denke ich, okay, die Zeit hat sich auch weiter gedreht und die Fernseherfahrung von diesen Leuten ist auch höher als damals von diesen Störkraften. Aber ich finde, Rio Reiser ist das gut gelungen. Und jetzt noch eine Frage an dich, weil du weißt ja so viel, du recherchierst ja so viel. Weißt du auch, was Rio Reisers des Anarchisten Lieblingsgetränk war?
Nein, aber es interessiert mich sehr.
Staatlich Faching.
Was ist das?
Ein ganz tolles Mineralwasser. Na, ich mache hier keine Schleichwerbung, aber Staatlich Faching.
Echt?
Ja.
Okay.
Das musste immer, das war ihm wichtig, dass das im Backstage-Raum vorhanden war.
Das will ich auch jetzt.
Ja, es gibt die weiße Flasche und die grüne Flasche. Trink die grüne Flasche und auch, ich habe gerade unlängst mit meiner Gruppe, die ich auch noch neben Tokotronik verfolge, Dirty Dishes, ein Track gemacht. Die Platte gebe ich dir noch bei nächster Gelegenheit. Mhm. Der heißt Fachingen, staatlich.
Okay.
Wo wir uns damit auseinandersetzen, dass das sehr salzig ist, das Wasser.
Oh, dann weiß ich gar nicht, ob mir das so gut schmeckt, aber ich werde es auf jeden Fall probieren.
So, der zweite Platz. Viele werden sich wundern. Du hast diesen zweiten Platz eingebracht. Ich finde es super, dass wir das eingebracht haben. Es ist vom Album 4 von 1981. Und zwar ist es der Song SNAFT, Snuffed. Warum?
Tatsächlich, du hättest ihn erstmal nicht ausgewählt. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht das Äquivalent zum Paul Panzers Blues, weil du Snuffed auch sehr gut findest. Aber ja, da musste ich drauf bestehen.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, von der Platte 4 könnte ich jedes Lied irgendwie auf die vorderen Plätze auch tun. Also,
okay,
wenn ich wollte. Wenn du da nicht mich gehindert hättest.
Also ich gebe zu, dass es vielleicht ein bisschen tollkühn erscheinen mag, dieses Lied tatsächlich einfach auf Platz 2 zu packen. Aber vielleicht ist das einfach mein Tonsteine-Scherben-Lieblingslied. Also
hast du es über das Beatsteaks-Cover kennengelernt?
Nein. Und ich gebe auch zu, dass mir das Beatsteaks-Cover nicht ganz zusagt.
Aber ich finde es gut.
In dem Fall hätte ich dann doch die Tote-Hosen-Variante präferiert, weil er singt das dann anders, mit einer anderen Melodie, und weil komme ich nicht mehr zurecht.
Also du bist, okay, du willst ganz, ganz enge Coverversion.
Ja, nicht immer tatsächlich, okay, aber manchmal halt dann doch. Und in dem Fall irgendwie, nee, also ich, ja, das Lied kannte ich aber schon vorher, weil wie gesagt, ich hatte ja diese Kassette auch von dem Album. Dieses Album ist für mich ein bisschen verwirrend auch, weil das hat so viele Lieder und man muss ja auch wirklich sagen,
es erschlägt einen.
Das erschlägt einen, und ein Problem für mich war immer, dass die Texte einerseits oft so dadaistisch sind und man gar nicht so richtig weiß, worum es geht. Diese hat ja auch alle nicht Rio Reiser geschrieben, also manche hat er geschrieben, und man versteht sie aber auch akustisch so schlecht. Du hast eben schon gesagt, da wäre irgendwie Kaffee über die Bänder geschüttet worden. Was ich auch mal gehört habe, war, die haben so recyceltes Vinyl genommen, was aber so eine schlechte Qualität hatte, und das war irgendwie so weich und deswegen wäre der Sound so schlecht gewesen. Ich glaube, liegt auch am Mix. Ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall bei manchen Liedern...
Es liegt an den Tarotkarten.
Ja, wahrscheinlich.
Welche Tarotkarte ist Snuffed?
Der Gehängte. Ich erkläre auch gleich, was da das dann bedeutet hat. Jedenfalls, ich habe oft länger gebraucht, um zu verstehen, welche Lieder da für mich auch hervorstechen, weil das erstmal alles so ein schwammiger Brei ist. Jenseits von Eden und zum Beispiel auch Der Turm stürzt ein, war für mich immer sehr klar.
Oh ja.
Ganz, ganz tolle Lieder.
Das sind die beiden Lieder, die, wo man sagen will, das würden wir als Singles picken heutzutage.
Absolut. Bleib, wo du bist, auch toll, oder Da, Ausrufezeichen. Alles tolle Lieder, aber Snuffed, ey, es hat so eine eigenartige, mysteriöse Stimmung. Ich finde dieses Instrumental ganz toll. Ich finde auch diese, ich weiß nicht, ob das so kreischende Möwen sein sollen, da dieses kommt da immer so rein. Ne? Das haben die Beatsteaks auch originalgetreu in ihrer Coverversion übernommen. Das finde ich alles so toll. Und dieser Refrain, also ich glaube, ich liebe das Lied vor allem auch wegen des Refrains. Mir geht einfach das Herz auf, wenn Rio Reiser da inbrünstig loslegt. Lass uns in die Wolken fallen und tauche mit dir in, wohlgemerkt, die Himmel.
Ja, das finde ich auch toll, den Plural.
Ja, ja, unglaublich. Ich find
das ist, glaube ich, wieder so ein Bibelzitat.
Ja, aber der Text ist eben nicht von Rio Reiser.
Das ist ganz wichtig.
Und das ist wirklich interessant, dass ich jetzt hier dieses Lied auf Platz 2 tue, die ganze Zeit sage, dass Rio Reiser der beste Textdichter aller Zeiten ist.
Du bist der Rio Reiser Jünger, würde ich
ja
sagen.
Ja, und jetzt aber einen Text, den er nicht geschrieben hat, soweit oben habe, aber er trägt ihn halt vor, er macht es sich zu eigen. Ne?
Funky K. Götzner, Klaus Götzner hat der Schlagzeuger hat den Text geschrieben.
Und das hatte mit dieser Tarotkarte zu tun, die am 20. Juni 1980 irgendwo dann gelegt wurde, die Tarotkarte Der Gehängte. Und Funky hatte noch nie einen Text geschrieben und war wahrscheinlich jetzt erstmal ratlos, wie soll er das machen? Und Der Gehängte bedeutete dann für ihn, dass er sich in Friesenhagen, glaube ich, da hatten die dann irgendwie einen Baum stehen im Garten, und der hat sich da falsch rum dranhängen lassen, dass er also mit dem Kopf nach unten da baumelt und die Welt aus einer anderen Perspektive sieht. Und so kam es zu diesem Song. Weiß ich nicht, warum er dann das Gefühl hatte, dass er in die Wolken fällt und in die Himmel eintaucht, aber das ist die Geschichte dazu.
Deshalb finde ich das so toll mit diesen Tarotkarten. Wenn da sowas draus entsteht, das ist doch
super. Ja, ist schon gut. Gut, auch der Song heißt Snuffed, das war offensichtlich einfach ein Tippfehler. Eigentlich sollte der wohl sanft heißen. Aber in dem Text wird zweimal snuffed gesagt. Er singt einfach ganz snuffed, schließt du mich in die Arme. Und wenn man ganz genau hinhört, in der letzten Sekunde des Liedes, kaum Wahrnehmer, wird auch nochmal snuffed gesagt. Das sind so Geschichten. Es ist ganz faszinierend und das steht für mich auch ein bisschen stellvertretend für die ganze Platte.
Ja. Dem möchte ich zustimmen. Genau. Das Lied ist ein Stellvertreter und ich finde es auch, ja, ich finde das eine tolle Leistung, die beiden da gebracht haben, weil der Text ist von Funky K. Götzner und die Musik vom Bassisten Kai Sichtermann.
Der auch eine tolle Biografie geschrieben hat, auch über die Band tatsächlich.
Und der, das sage ich mal, als Bassist, ein super Bassist ist. Vor allen Dingen diese überkandidelten Bassläufe auf der ganzen Keine Macht für Niemand Platte. Mhm. Es ist herrlich.
Ja, ist echt gut.
Es ist herrlich, wie der sich da seinen Platz gesucht hat. Fast manchmal ein vorlauter Bassist, aber ja, bei so einer Band wie Tonsteine Scherben waren, glaube ich, diese ganzen Hierarchien, die es gibt, dann doch immer fragil. Du sagst gleich den Platz 1 an.
Ja.
Ich steig mal ein mit dem Textzitat, oder?
Okay.
Die Kenner wissen dann natürlich sofort, welches Lied es ist. Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine und in meinem Bett ist gerade noch Platz für dich, doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause und ich glaube, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung, nicht früh um 7 und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag Scheiße und das Wort zum Montag mach mal blau. Wir müssen hier raus, das ist die Hölle, wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren, um frei zu sein, wir sind 2 von Millionen, wir sind nicht allein und wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Ja, Platz 1.
Wir müssen hier raus. Erster Song auf dem Keine Macht für Niemand Album. Wenn einfach nur diese Gitarre losgeht, kriege ich ja direkt Gänsehaut. Ey.
Die Melodie.
Ich muss hier auch sagen, hier kannte ich zuerst die Version von Slime. Die habe ich schon.
Die ist ganz, ganz toll.
Ja,
Slime.
Toll, wirklich.
Ist eine super Coverband. Also ja. Nicht nur, was das angeht, ist mehr als eine Coverband. Entschuldigt bitte, liebe Slimes.
Aber auch kam auch die Erich Mühsam Platte, finde ich ja gut. Aber,
ich auch, ja. Genau. Wir beide hängen dieser Mindermeinung an. Mhm. Und die haben auch Sachen gecovert wie Black Flag und so, die gar nicht teilweise. Also einfach gut.
Auch Black Sabbath übrigens.
Einfach gut. Aber ich würde mal sagen, hier ist alles drin. Das Anprangern der sozialen Umstände, Liebe, die Infragestellung des Systems, tolle Melodien. Ich finde so dieser Song, deshalb haben wir ihn auf Platz 1 gesetzt. Wir waren uns da eigentlich auch ziemlich schnell einig, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weil es eigentlich die Quintessenz der ganzen Band ist.
Ja, das ist wirklich so. Auch, wir haben hier über verschiedene so Motive aus den Texten gesprochen. Ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt. Ne? Mein Alter sagt, die Welt wird sich nicht ändern. Der Alte ist wieder drin. Natürlich ist auch der nationalistische Bezug auf das deutsche Volk wieder drin. Wir sind 60 Millionen, was mich als aufrechten Antideutschen natürlich immer ein bisschen verunsichert hat. Aber egal, darum soll es hier nicht gehen. Dieses Lied ist natürlich auch so ein Text, den irgendwie jeder kennt, das hat auch Sido mal gecovert oder gesampelt. Ne? Also das schwirrt dann auch wieder so völlig zahnlos, ohne jeden Bezug, einfach so durch diese Popkultur. Für mich persönlich hat das Lied auch nochmal eine zusätzliche, ganz starke Bedeutung bekommen, weil wir dieses Lied, glaube ich, seit 10 Jahren als Rausschmeißersong bei Antilopengang-Konzerten abspielen lassen. Und zwar, das Konzert ist fertig, die letzte Zugabe ist gespielt und dann verbeugen wir uns nochmal. Und während wir uns verbeugen, kommt immer diese Gitarre rein. Und dann, es kann auch vorkommen, dass wir ein sehr gutes Konzert hatten und sehr euphorisch sind und wir das Lied dann noch so mitsingen mit dem Publikum.
Wirklich?
Und das ist wirklich, also es gab seit 10 Jahren kein Antilopengang-Konzert, wo es nicht passiert ist.
Weißt du, welches Lied das bei uns ist?
Nee.
Die großen weißen Vögel von Ingrid Kaveen.
Boah, das ist natürlich sehr geschmackvoll. So seid ihr halt. Bei uns ist es halt der Scherbengassenhauch.
Das endet aber mit der Internationalen. Also
ist ja gut, ähnlich. Ja. Nee, aber das ist so, dass meine Partnerin hat früher eine Zeit lang Merchandise gemacht bei unseren Shows und die hat noch heute, wenn manchmal das Lied irgendwo läuft, dieses Lied geht los und sie hat das Gefühl so, okay, gleich kommen die Leute, gleich geht's los, meine Pause ist vorbei, jetzt werden hier gleich T-Shirts verkauft.
Und wie gut das ist.
Das rüttelt sie dann immer so auf, weißt du? Ja, und wir haben das Lied ja nicht ohne Grund gewählt. Das ist natürlich auch lustig, wenn ein Konzert zu Ende ist, dass man dann, wir müssen hier raus, singt so.
Stimmt.
Das war vielleicht die Idee, aber es ist eine tolle Hymne. Also wirklich, ja, wie du gesagt hast, die Quintessenz. So.
Das ist auch super, dass wir uns da so einig sind, oder?
Ja,
also Tatsache. Wir haben uns ja doch behakt mit der Liste auf eine schöne Art. Versteht das bitte nicht falsch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das macht natürlich auch Spaß. Ich meine, ich bin letztens auf ein Zitat gestoßen von Arthur Rubinstein, den großen Pianisten. Der hat gesagt, das möchte ich hier auch nochmal feststellen, dass das schon auch meine Meinung, dass ich das unterschreiben würde. Nothing in art can be the best. It's only different. Also ich mache das schon immer mit dieser Haltung, auch mit einer großen Liebe zu Listen. Aber ich finde, es lässt sich eigentlich gar nicht so in gut und schlecht so rein einteilen. Aber es ist schön, wenn man sich dann doch so einig ist, irgendwie festzustellen, ja, das Lied gehört auf Platz 1. Und ich habe gehört, dass der Podcast-Host Philipp Meinhold, der auch unserer Meinung ist. Philipp Meinhold, den erwähne ich hier, weil wir durften ja den RBB-Podcast über Totsteine Scherben, den Achtzeiler, Musik ist eine Waffe, schon ganz hören. Jetzt vielen Dank an dieser Stelle an Diane Arapovic, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Und zumindest ich, du kannst ja sagen, wie du, ich möchte den auch ganz klar empfehlen, weil man ist es ganz wirklich super schön aufwendig gemacht und man hört auch diverse Stimmen und also in O-Tönen erfährt man viel über die Band. Und
vor allem hervorzuheben die O-Töne von Rio Reiser, die bislang unveröffentlicht waren. Und wenn ich hier so Zitate von Rio Reiser heute vorgelesen habe, die aus der Autobiografie waren. Die Autobiografie basiert auf Tonbandprotokollen, die Hannes Eiber damals aufgenommen hat. Und diese Originaltonbänder wurden nun erstmals zur Verfügung gestellt für die Öffentlichkeit, für diesen Podcast. Und es ist wirklich so, also man hört Rio Reiser einfach reden, als wäre der für diesen Podcast jetzt interviewt worden. Das finde ich echt toll zu hören.
Ja, sehr kurzweilig und sehr, ja, auch interessant, diese verschiedenen Stimmen. Ich habe sehr gern immer die Zitate von dem langjährigen Freund von Rio Reiser, von Micha, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt. Er
wird Schönberg?
Also es ist interessant, wie der auch über Friesenhagen erzählt. Und dann wurde da Fernsehen geguckt und wurden Gesellschaftsspiele gespielt. Das war wirklich schon sehr nah am Stumpfsinn, sagt er, glaube ich. Und also und dann wiederum Claudia Roth, die erzählt, wie toll das war, diese Familie, so diese Gegensätze. Das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, empfehlen wir euch auch diesen Podcast, der einen ganz anderen Blick, einen ganz anderen Ansatz als wir haben und der, glaube ich, mit ja sehr viel Liebe, genau wie unsere Folge, aber eben ganz anders gemacht wurde. Auch das ist in den Shownotes verlinkt. Dein Kollege Daniel taucht da ja auch auf, oder?
Ja, ich wusste das tatsächlich nicht und ich war ganz erschrocken.
Warum erschrocken?
Weil dann bereite ich mich hier mal für mein anderes Projekt, den Reflektor-Podcast, vor, hab mal kurz Antilopengang-Pause, dann höre ich schon wieder diesen Typen da reden, ja. Aber er hat ja ganz okaye Sachen gesagt. Also liebe Grüße an Daniel natürlich an dieser Stelle.
Finde ich auch, dass er das gut gemacht hat. Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nächste Woche geht's hier schon weiter. Dann gibt es wieder das Reflektor-Magazin, was ich dann ganz alleine bestreiten werde. Also ein Experiment für mich. Es gibt auch wieder einen Ausschnitt aus einer Clubfolge, aber ansonsten bin ich hier alleine, mache hier mein Talkradio dann. Schaltet bitte gerne wieder ein. Ansonsten sage ich, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt mir 5-Sterne-Bewertungen geben, uns 5-Sterne-Bewertungen geben. Ihr könnt den Club Reflektor abonnieren. Da gibt es sehr viele gute Sachen. Ich zeichne Comicfiguren für euch und so weiter und so fort.
Du ziehst alle Register, ne?
Ja, ich zeichne diese Comicfiguren. Hab gestern wieder eine gezeichnet, dann koloriere ich die auch noch von Hand.
Oh, ich möchte auch mal eine kriegen.
Ich mach dir eine.
Oh, toll.
Ja.
Danke.
Ja, ich muss mir was Passendes überlegen. Kommt auf jeden Fall. Ja, das könnt ihr alles machen. Guckt euch die Shownotes an, wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Hören. Euer
Kolja Potkovic
und euer
Jan Müller.
Auf Wiederhören.
Der Kampf geht weiter.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Naja,
scheiße.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.